Ja, liebe Freunde, guten Morgen. Schön, hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, als ich bei euch war. So lange her, dass ich mich auf dem Weg hierher verfahren habe. Und zwar wirklich hier, direkt vor der Haustür. Da, wo man da bei der Polizei dann rechts einbiegt. Da war wohl die Straße, aber... Und so ist es eben manchmal im Leben. Man... erwartet die Straße später, also es war tatsächlich so, ich habe gedacht, die kommt ein bisschen später und dann bin ich einfach dran vorbeigefahren, bis mir dann klar war, das war wohl schon. Und manchmal ist es auch in unserem Glaubensleben so, dass wir Dinge an der falschen Stelle erwarten und das führt dazu, dass wir einfach vorbeigehen und da, wo es wirklich liegt, da erkennen wir es nicht. Und also es gibt ja immer wieder diese Frage in uns, die wir selber vielleicht mal haben oder auch gestellt bekommen, warum lässt Gott dies und das zu? Und wenn ich die Schrift zu diesem Thema anschaue, dann stelle ich fest, Gott lässt die Dinge nicht zu, sondern Dinge um uns herum passieren, weil Jesus Christus regiert. Das ist ein völlig anderer Blickwinkel. Und ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen und schauen, was sagt die Schrift über die Herrschaft von Jesus Christus, von seinem Regieren. Und als ganz kleiner Überblick, wir werden uns aus drei Bereichen Stellen anschauen. Das eine ist aus Matthäus 24, aus Lukas 21, das sind die Endzeitreden, so wird es überschrieben in vielen Bibelübersetzungen, und Daniel, also das Prophetbuch Daniel Kapitel 9. Da möchte ich mit euch einige Stellen anschauen. Aber bevor wir dahin kommen, eine kurze grundsätzliche Hinführung. Der Apostel Paulus, der sagt im Kolosserbrief, am Ende des Kapitel 1, in Vers 28, sagt er, ihn, und damit ist Jesus Christus gemeint, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Also für den Apostel Paulus ist das Zentrale seiner Verkündigung Jesus Christus, also ihn zu verkündigen. Das Bemerkenswerte ist, im 2. Korinther 3, Vers 18, da steht ein völlig faszinierender Vers, der begleitet mich seit fast schon Jahrzehnte, kann ich jetzt sagen, weil er so übernatürlich ist, dass man eigentlich nur daran glauben kann, sonst kann man sich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. 2. Korinther 3, 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt, in dasselbe Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also hier sagt der Apostel Paulus, wir werden verwandelt in das Bild von Jesus Christus, und zwar dadurch, dass der Heilige Geist an uns ein übernatürliches Werk tut, wenn eines passiert, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und das ist der Schlüssel für Paulus, dass er sagt, wir müssen die Herrlichkeit des Herrn anschauen, und deswegen verkündigt er Christus. Das heißt, er verkündigt Christus in aller Dimension, in aller Breite, in aller Höhe, in aller Tiefe, in aller Länge, so wie er es im Epheserbrief schreibt. Also den ganzen Christus. Das heißt, er verkündigt nicht nur seine Liebe und seine Barmherzigkeit, er verkündigt auch seine Herrschaft, seine Regierung, seine Macht, sein Schöpfersein. Er verkündigt den ganzen Christus in allem, wie er ist und wie er handelt. Und ich muss echt zugeben, das ist mir also viele, viele Jahre verborgen geblieben. Vielleicht liegt es daran, dass die Übersetzung ein bisschen schwierig ist. Im Römerbrief, ganz am Anfang, Kapitel 1, Verse 1 bis 3, da steht etwas über das Evangelium. Und zwar steht da, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesus Christus, unseren Herrn. Da steht, Paulus ist ausgesendet für das Evangelium Gottes. Und jetzt steht da das Evangelium Gottes über seinen Sohn. Das heißt, das Evangelium ist nicht einfach eine gute Nachricht von irgendwas, sondern das Evangelium ist das Evangelium über den Sohn. Das heißt, wenn wir das Evangelium, also hören, predigen, glauben wollen, dann müssen wir uns immer fragen, was ist das Evangelium über den Sohn, über Jesus? Das Evangelium ohne Jesus. Also wenn wir eine gute Botschaft haben, wo es aber nicht um Jesus geht, dann ist es nicht das Evangelium. Und das Interessante ist jetzt, da steht, dass er, also dieses Evangelium, dass er, also Gott, durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat. Das heißt, dieses Evangelium, das steht im Alten Testament, schon in den Propheten. Das heißt, wenn wir die prophetischen Bücher lesen, unter anderem jetzt auch Daniel, dann müssen wir wissen, da ist das Evangelium beschrieben. Da ist vom Evangelium die Rede, und zwar vom Evangelium über den Sohn. Das heißt, wenn wir Daniel 9 nachher anschauen, dann müssen wir sehen, wo entfaltet Gott und wie entfaltet Gott das Evangelium über Jesus Christus. Und mit diesem Grundverständnis, dass wir Jesus Christus in der Schrift suchen wollen, das Evangelium über ihn suchen wollen, wollen wir uns ein paar Texte anschauen. Und der eine Text ist ein Text über die Endzeit, so wird es beschrieben in Matthäus 24, und insbesondere über die große Trübsalszeit. Ihr habt diesen Begriff sicherlich schon mal gehört, die große Trübsal oder die große Bedrängnis. In verschiedenen Kommentaren wird das aufgearbeitet, in manchen Filmen wird es aufgearbeitet. Und manche Christen sind in einem großen Schrecken oder einer Erwartung, einer unangenehmen Erwartung, ja, wann wird denn diese große Trübsal auf uns hereinbrechen? Und da gibt es ein wunderbares Wort, dass das Evangelium von Jesus Christus zu diesem Thema entfaltet. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Jesus sagt ja mal, fürchtet euch nicht. Und das ist genau der Punkt, um den es jetzt geht. Fürchtet euch nicht. Matthäus 24. Matthäus 24 fängt so an. Ich lese einfach ein paar Verse mal an. Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, seht ihr dies nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was wird das Zeichen deiner Ankunft sein und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnisse überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Liebe der meisten erkalten, wird die Liebe der meisten erkalten, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe hier ist der Christus oder dort, glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen, leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Also, die Situation ist die, die Jünger stehen mit Jesus zusammen und machen Jesus auf den Tempel aufmerksam, wie schön der ist. Und dann sagt Jesus zu ihnen, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, wird alles dem Erdboden gleich gemacht. Da steht kein einziger Stein, steht da wörtlich. Und dann fragen die Jünger ihn zwei Dinge. Sie fragen ihn erstens, wann wird das sein? Und die zweite Frage ist, was ist das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung des Zeitalters? Also die haben zwei Fragen. Wann wird das mit der Zerstörung des Tempels sein? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, was wird das Zeichen sein, wenn du wiederkommst? Und auf diese zwei Fragen gibt Jesus zwei Antworten. Und wir tun sehr gut daran, wenn wir aus dem Text genau schauen, welche Antwort bezieht sich auf welche Frage. Wenn wir das vermischen, dann gibt es ein totales Chaos und dann bekommen wir die falsche Antwort auf die falsche Frage. Also wir haben hier zwei Fragen und zwei Antworten. Und die Antwort von Jesus ist, es gibt bestimmte Anzeichen, die passieren werden. Und wenn das passiert, sagt er, dann steht die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel bevor. Und wir wissen, 70 nach Christus ist das passiert. Ja? Der Tempel ist dem Erdboden, also es ist alles dem Erdboden gleich gemacht worden. Es ist passiert, die Geschichte zeigt uns das. Und was uns die Geschichte noch zeigt, ist, dass die ganzen Dinge, die da passiert sind, auch passiert sind. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir, dass hier die Apostel in Bedrängnisse überliefert geworden sind. Sie wurden getötet, sie wurden gehasst, es sind falsche Propheten aufgestanden, es gab Hungersnöte, die durch Agabus zum Beispiel wurde eine vorausgesagt. Es sind diese ganzen Dinge passiert und es gibt einen Parallelbericht in Lukas 21, der uns noch ein bisschen mehr Licht hineingibt in diese Situation. Und da lese ich mal nur auszugsweise, sonst wird es jetzt zu lang. Aber der Parallelbericht, der beginnt so, und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt war, sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wann wird denn das sein? Was ist das Zeichen, wann das geschehen wird? Also ihr merkt, dieser Bericht ist parallel zu Matthäus 24, ist die gleiche Frage der Tempel und die Frage ist, wann wird es sein, wenn Jerusalem und der Tempel zerstört werden? Und dann sagt er hier, ich lese jetzt mal auszugsweise, Lukas 21, 12. Vor diesem allen aber werden sie, also bevor das passiert, diese Zerstörung, werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Ist passiert. Apostelgeschichte, lest es euch. Schaut, was mit Paulus passiert ist. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Was ist passiert mit Paulus vor Festus und so weiter? Ja? Hat Zeugnis gegeben. Von dem Kaiser. setzt euch nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, da euch alle Widersacher nicht werden widerstehen und widersprechen können. Also der Heilige Geist wird in dieser Situation diesen Aposteln Weisheit geben, und es ist passiert. Und dann heißt es in Lukas 21,20, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Also die Verwüstung Jerusalems. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus entweichen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Er sagt, wenn ihr seht, dass Jerusalem umzingelt seht, dann erkennt, seine Verwüstung steht kurz bevor. Und dann sagt er, haut ab. Haut ab aus der Stadt, raus aus der Stadt. Und wenn ihr draußen seid, geht nicht hinein. Und wisst ihr, was Gott hier macht? Er bewahrt sein Volk. Er bewahrt seine Kinder. Er bewahrt diejenigen, die ihm glauben. Das erinnert mich an Sodom und Gomorra. Gott gibt einigen, eigentlich einem, Lot, also offenbart Gott, was er vorhat. Und er sagt, hau ab, raus, raus aus der Stadt. Und derjenige, der ihm glaubt, kommt raus. Und es kommt nicht über ihn das Gericht. Noah, ja? Bei Noah das Gleiche. Gott gibt Noah diesen Auftrag, bau die Arche. Und er tut das, er glaubt Gott. Und was passiert? Noah kommt nicht in diesem Gericht um. Und das ist hier das Gleiche. Hier ist Gericht über Jerusalem und den Tempel. Und er sagt, und Gott bewahrt seine Kinder, die ihm glauben, und die ihm glauben, die sind raus, beziehungsweise nicht rein und sind bewahrt worden. Und dann schaut mal, was hier steht, Lukas 21, 22, denn dies, also diese Verwüstung, denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Tage der Rache, Gott rächt seinen Sohn Jesus Christus dafür, dass er ans Kreuz geschlagen wurde. Und diese Rache geht in Erfüllung in der Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Das sagt Gott, dass das diese Tage der Rache sind. Diese Zerstörung von Jerusalem ist das. Und er sagt noch etwas, dass das geschrieben steht. Und in Matthäus 24 haben wir gelesen, wo es geschrieben steht. Da steht nämlich, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht. Dann wisst, dann merkt auf, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und so weiter. Ja? Denn dann wird große Bedrängnis sein, die sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Versteht ihr, das ist die große Trübsal. Das ist das, diese große Bedrängnis, große Trübsal, die sie von Anfang der Welt nie war und nie wieder sein wird. Und Jesus identifiziert diese große Trübsal als die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Und wenn ihr mal schaut, zum Beispiel in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, nach diesem Begriff große Bedrängnis oder große Trübsal, ihr werdet es nicht finden. Dieser Begriff, der große Trübsal oder Bedrängnis, ist nicht eine Botschaft, die Offenbarung hier entfalten würde, als ein Ereignis, was auf uns Christen warten würde und auch auf die Welt, wo alle noch zittern, sondern Jesus sagt in den Endzeitreden, dass diese große Trübsal die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel ist, und das ist passiert. Und davon hat Daniel geredet. Er sagt hier diesen Leuten, also wenn ihr das, was in Daniel geschrieben steht, wenn ihr das lest, und merkt, dass das in Erfüllung geht, dann sagt er, dann haut ab, raus aus der Stadt, damit ihr in diesem Gericht, was Gott hier über die Stadt und den Tempel bringt, dass ihr da nicht mit umkommt. Und jetzt schauen wir uns mal diese Stelle in Daniel an. Also Daniel, Kapitel 9, Vers 2, beginnt so, dass im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Buchrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war. Das sind nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Also der Daniel, der befasst sich mit dem Buch Jeremia und er stellt fest, das sind 70 Jahre vorausgesagt worden Und er merkt, diese 70 Jahre sind rum. Und jetzt hat er die Frage an Gott, wie geht es denn jetzt mit meinem Volk weiter? Und in diesem Zusammenhang bekommt Daniel eine Vision. Und diese Vision, ich lese jetzt ab Daniel Kapitel 9, Vers 25, drei Verse. Er bekommt eine Vision und der Engel Gabriel erklärt ihm die Vision, also er lehrt ihn Verständnis. Ich lese erst mal diesen Text und dann einige Anmerkungen dazu. So sollst du nun erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Jetzt muss ich kurz einen Einschub machen. Im Hebräischen steht hier nicht Wochen, sondern im Hebräischen steht hier Siebener. Also wenn ihr in euren Übersetzungen Wochen lest, dann steht da wörtlich Siebener, also 70 Siebener. Das ist wichtig, weil diese Wochen, die erinnern so ein bisschen an, also es hat auch was tatsächlich mit einer Zeit zu tun, aber es sind eben keine Wochen, wie es in unserem Kalender halt Wochen sind. Ja? Es sind Siebener, also Zeitabschnitte, aber wie lang auch immer die sind, es sind Zeitabschnitte. Ja? 70 Wochen, also ich lese jetzt immer dann, wenn Wochen steht, lese ich Siebener, dass unsere Gedanken sich dann ein bisschen besser drauf kanalisieren. Also du sollst erkennen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Siebener. Und 62 Siebener lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Siebenern wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstung. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Also der Daniel, der bekommt eine Vision und bekommt die erklärt. Und in dieser Vision bekommt er in diesem Vers, Daniel 9, Vers 25, erklärt, dass es eine Zeit gibt von 7 Siebenern, 62 Siebenern und dann nochmal 1 Siebener. Und jetzt lesen wir mal den Vers 24. Also einen Vers vorher, 9 Vers 24. Ah, Entschuldigung, ich lese ab 23, da kriegt man die Kurve besser. Der Engel sagt zu ihm: Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen, und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein viel Geliebter, so achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Siebener sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Und jetzt kommt 25, so sollst du nun erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang und so weiter. Das heißt, dieser Vers 24, der diese 70 Wochen beschreibt, das ist so eine Art Überschrift. Der sagt, der Engel erklärt ihm, was wird in diesen 70 Siebenern sein? Und dann erklärt er dem Daniel, woraus diese 70 Siebener bestehen. Die bestehen nämlich aus drei Zeitabschnitten. Nämlich aus einem ersten sieben Siebenern, dann 62 und dann einem letzten. Und jetzt lesen wir nochmal ganz aufmerksam, was in diesen ganzen 70 Siebenern, also in dem ganzen Zeitabschnitt, also einschließlich auch dieser letzten Woche, was da alles passieren wird. Da steht, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Gott hat gegenüber seinem Volk Israel gesagt, dass die Rebellion ihm gegenüber ein Verbrechen ist. Aber er wird innerhalb dieser 70 Siebener, wird er das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Das heißt, dass das Thema mit der Rebellion ein Ende haben wird. Und den Sünden ein Ende zu machen. Ist doch herrlich, oder? Den Sünden wird ein Ende gemacht werden. Und das ist alles innerhalb dieser 70 Siebener. Und die Schuld wird gesühnt. Alles innerhalb dieser 70 Siebener. Und eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Wer hat eine Gerechtigkeit eingeführt, die ewig ist? Es ist Christus. Ein einmaliges und vollkommenes Opfer. Es gibt kein zweites, sagt der Hebräerbrief. Eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Und Gesicht und Propheten werden versiegelt. Das heißt, es wird keine weitere Prophetie danach geben. Die Prophetie kommt zum Abschluss. Es ist damit beendet. Ja? Und wir wissen dann, dass innerhalb dieser 70 Siebener passiert das alles. Und Jesus sagt, Johannes ist der letzte Prophet. Johannes der Täufer. Ja? Und dann wird es versiegelt. Es gibt keine weitere Prophetie im Alten Testament. Es ist alles da passiert und ein Allerheiligstes zu salben. Und Jesus Christus, so sagt der Hebräerbrief, er geht mit seinem eigenen Blut in den Himmel. Und er salbt das Allerheiligste. Diese Salbung bedeutet, es wird etwas in Kraft gesetzt. Es wird etwas eingesetzt. Der Bund wird in Kraft gesetzt, der neue. Und das passiert alles innerhalb dieser 70 Siebener. Das heißt, diese letzte Woche, die kommt nicht noch, sondern die ist passiert, wenn wir glauben, dass Jesus das vollkommene Opfer gebracht hat. Wenn wir glauben, dass er eine ewige Gerechtigkeit eingeführt hat. Wenn wir glauben, dass die Schuld gesühnt ist. Wenn wir glauben, dass den Sünden ein Ende gemacht ist. Dass die Vergebung vollkommen ist. Dann heißt das, dass es alles in diesen 70 Siebenern passiert. Und das bedeutet, die 70. Woche ist vorbei. Und jetzt schaut mal, was hier steht. Jetzt lesen wir nochmal Daniel 9, 25. Also diese ersten sieben Wochen oder sieben Siebener, was passiert da? Jerusalem wird wiederhergestellt. Was passiert in den 62 Siebenern? Da gibt es eine Zeit, wo es heißt, Platz und Stadtgraben werden wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Das heißt, also der Daniel bekommt die Prophetie, es gibt einen ersten Abschnitt, wo Jerusalem wieder aufgebaut wird. Dann gibt es einen zweiten Abschnitt, wo es eine gewisse Zeit, wohl eine längere Zeit, in Bedrängnis sein wird. Und wir sehen in der Geschichte, was passiert ist, wie das irdische Volk Israel von allen möglichen Seiten und Völkern bedrängt wurde. Und dann sehen wir, dass nach Abschluss dieser 62 Siebener ein Gesalbter kommt. Und also in dieser letzten Woche, in diesem letzten Siebener. Und dann schaut mal, was da steht. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Er wird, also stark machen bedeutet, er wird einen Bund ratifizieren. Er wird ihn in Kraft einsetzen, den neuen Bund. Ja? Und eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und ist das passiert? Jesus hat das vollkommene und einmalige Opfer gebracht. Es gibt kein weiteres Opfer mehr. Versteht ihr? Die Opfer haben aufgehört. Schlachtopfer und Speisopfer haben aufgehört. In Jesus Christus sind die nicht mehr nötig. Er ist das vollkommene Opfer. Und jetzt kommt der Hammer eigentlich, weil nämlich Gott jetzt durch die Zerstörung des Tempels und indem er es bewirkt, dass dort eine Moschee steht, auch rein irdisch es einfach untersagt, dass da Speisopfer und Schlachtopfer passieren. Es hat aufgehört. Weil es nicht mehr nötig ist, weil Jesus dieses vollkommene Opfer gebracht hat. Ich möchte euch über dieses Wort mitgeben oder mitteilen, die Gemeinde wird bis zum Ende, bis die Entrückung ist, sie wird verfolgt werden, sie wird bedrängt werden. Manche werden ins Gefängnis geworfen, manche sterben als Märtyrer, es wird Verführung geben, das ist so. Aber dass es eine große Bedrängnis noch irgendwann geben wird, Jesus sagt, das ist passiert in Jerusalem und im Tempel in der Zerstörung. Und jetzt noch ein weiteres und ein letztes, vielleicht etwas kürzeres Thema. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage mit dem Antichrist. Die Frage mit dem Antichrist, und es gibt so viele, die auch in der Geschichte immer wieder sich gefragt haben, ja, wann wird der denn kommen? Und dann hat man gemutmaßt, ist es Hitler, ist es Nero? Und ich weiß nicht, wer überhaupt alles. Und da möchte ich euch auch an diesem Punkt einfach von der Schrift her, wollen wir uns ein bisschen tunen, ein bisschen eichen und einfach mal schauen, was sagt die Schrift über dieses Thema. Das Bemerkenswerte ist, wenn man über dieses Thema Antichrist nachdenkt, dann stellt man fest, dieser Begriff taucht nicht im Buch der Offenbarung auf. Also ich muss sagen, das hat mich selber überrascht, weil ich es eigentlich dort verortet hatte. Aber vom Antichrist wird in der Offenbarung, also im letzten Buch der Bibel, nicht geredet. Es gibt eine Stelle, wo darüber geredet wird, nämlich im 1. und 2. Johannesbrief. Da redet Johannes über den Antichrist und da sagt er Folgendes. Dass wir einfach mal ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, wer oder was ist denn das? 1. Johannes 2, Vers 22. Sagt er, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ach, Entschuldigung. 22. Bin verrutscht. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus Christus, Entschuldigung nochmal, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und jetzt schaut mal, was in Vers 18 steht. Einfach ein paar Verse weiter vorne, in 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Der Antichrist wird als viele bezeichnet, nicht als einer. Der Antichrist ist eine Art von Menschen, und zwar in der Art von Judas. So wie Judas also im Herzen war, das ist vom Wesen her der Antichrist. Ich zeige euch das gleich, weil es wird so beschrieben. Und diese Art von Mensch wird als Antichrist bezeichnet. Es ist nicht eine Person. Es sind viele. Wir lesen mal 2. Johannes 1, Vers 7. Da steht, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen, dies ist der Verführer und der Antichrist. Jetzt ein kleiner Sprung. 1. Johannes, also wir sind 1., 2. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Johannes sagt, der ist schon da. Wenn das eine Person ist, eine einzelne Person, dann muss die ziemlich alt werden, wenn die irgendwann in der Zukunft noch kommen sollte. Ja, er sagt, die ist schon da. Und jetzt schaut mal, was diese Person macht. Diese Person wird jetzt von Apostel Paulus beschrieben, mit ein bisschen anderen Worten, und zwar im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3. Sagt er, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Tag des Abfalls gekommen, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Also Antichrist, das Wort, der Begriff bedeutet, also Anti bedeutet auf der einen Seite gegen, aber auf der anderen Seite auch anstelle von. Das heißt, Anti bedeutet, Antichrist ist jemand, der sich an die Stelle von Christus setzt und sagt, ich bin Gott. Und jetzt schaut mal, was hier steht. Da kommt der Sohn des Verderbens, so wird er beschrieben in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt und Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Der Tempel Gottes ist, wie es Paulus sagt, die Gemeinde. Und jetzt verstehen wir, warum auch der Antichrist aus uns kommt, sagt Johannes. Der kommt aus uns. Aus den eigenen Reihen kommt er. Und jetzt verstehen wir auch, warum das Verführung ist. Es ist nämlich etwas oder eine Personengruppe. Es kann eine Person sein, es können mehrere Personen sein, die sich ausweisen, als wären sie Gott. Und also letzten Endes die Christen dazu verleiten, ihren Blick von Jesus Christus und seiner Herrlichkeit wegzuwenden. Das ist der Punkt, um den es geht. Und jetzt schaut mal, dieser Sohn des Verderbens, der hier als Antichrist identifiziert wird, der wird mit Judas verknüpft. Und das steht in Johannes 17, im Evangelium. Johannes 17, Vers 12. Als ich bei euch war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Ja, der Judas wird als von Jesus als der Sohn des Verderbens bezeichnet und Paulus bezeichnet diesen Sohn des Verderbens als den Antichrist. Und Johannes sagt, dieser Antichrist ist nicht einer, sondern sind viele. Und die gab es damals schon. Die ganze Zeit, sagt Paulus, nach meinem Abscheiden werden reißende Wölfe zu euch kommen, falsche Propheten. Das ist genau dieses Thema. Und nachher merken wir plötzlich, aha, die Offenbarung spricht doch davon. Sie nennt nur nicht den Antichrist Antichrist, sondern sie nennt ihn falscher Prophet. Aber das Interessante ist, der ist die ganze Zeit da. Und versteht ihr, diese Straße, an der ich vorbeigefahren bin, die war ja die ganze Zeit da. Ja? Der Punkt ist nur, ich habe die da nicht erwartet. Und das führt dazu, dass du einfach vorbeifährst. Und wenn du den Antichrist erwartest als eine Person, die irgendwann in der Zukunft kommt, vielleicht so kurz vor der Entrückung oder so, dann bist du blind dafür, dass die Verführung jetzt, heute in der Christenheit stattfindet. Und wenn wir mal rumgucken, wie das abläuft, dann müssen wir sagen, was wird verkündigt? Paulus sagt, ihn verkündigen wir. Er verkündigt das Evangelium über den Sohn. Warum? Damit wir seine Herrlichkeit sehen und über seine Herrlichkeit verwandelt uns der Heilige Geist. Aber man kann natürlich auch alles Mögliche predigen und auch glauben, was nicht Jesus Christus ist. Man kann sich mit allen möglichen Dingen befassen, die einen christlichen Anstrich haben, aber man kann an dem Thema vorbeigehen, dass man sich darauf konzentriert, wer ist Jesus Christus. Und jetzt, ich hatte vorhin ja gesagt, Daniel 9. Lesen wir das noch mal ganz kurz. Zum Schluss. Ich möchte euch damit zeigen, wie herrlich das Evangelium in Daniel 9 entfaltet wird. also Daniel 9, Vers 24, 70 Wochen sind über dein Volk und über die heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Hier ist vom Erlösungswerk Jesu Christi die Rede. Und es ist passiert. Ist das nicht herrlich? Und jetzt nochmal die Kurve ganz zurück zum Anfang. Am Anfang hatte ich eingeleitet mit diesem Römer 1, Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium, das er durch seine Propheten in den heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn. Ja, in den prophetischen Schriften ist vom Evangelium über den Sohn die Rede. Und wir sehen es in Daniel 9, 24 in herrlicher Weise entfaltet, wie das ist. Liebe Freunde, wir brauchen wirklich keine Angst haben. Gott sagt über sein Volk immer wieder, ich bewahre dich, ich schütze dich. Und wir können tatsächlich so weit gehen, wenn es wirklich in diesen Bereich reingeht, wo Leute auch sterben müssen für den Glauben, wir können sicher sein, Gott wird es irgendwie so führen, dass wir das durchhalten und da durchkommen. Egal, was um uns passiert, wir sind von Gott bewahrt. Und ich möchte zwei Dinge zum Abschluss uns nochmal vor Augen stellen. Gott handelt in dieser Welt, in der wir momentan leben, auf zwei Arten. Auf der einen Seite hält Gott Gericht. Was wir um uns herum sehen, ist Gericht. Aber wir sehen auch und erkennen aus der Schrift, dass Gott im Gericht an dieser Welt sein geistliches Volk bewahrt. Und das ist das, womit wir rechnen müssen. Deswegen sagt er, erschreckt nicht, wenn ihr diese Dinge um euch herum seht, die müssen passieren. Das Gericht muss passieren. Die Bedrängnisse, die wir hier sehen, die müssen passieren. Und diese Bedrängnisse, die sind für diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, die nicht glauben, sind es Warnrufe, Rufe zur Buße, zur Umkehr. Gott, also im Bild der Offenbarung, im Bild dieser Posaune, Gott bläst die, oder lässt die Posaune blasen und er ruft in die Welt und sagt, kehrt um. Und zu seinem Volk sagt er, fürchtet euch nicht, ich bewahre euch. Das, was euch hier mittrifft, das ist für euch zur Heiligung. Dass Dinge an euch verbrennen, die nicht zu meinem heiligen Wesen gehören. Und ich muss euch sagen, als diese Corona-Situation losging, also ich habe wirklich mich mal kneifen müssen, ob ich schlecht träume. Nach dem dritten Tag dachte ich, das wird wahrscheinlich real sein. Aber auf der anderen Seite war mir auch klar, Gott wird uns in all diesen Situationen, er wird uns bewahren. Wir brauchen da keine Furcht haben. Auf der anderen Seite wusste ich auch, dass bestimmte Dinge jetzt passieren werden, weil einfach Dinge erschüttert werden um uns herum, Dinge wackeln, Sicherheiten wackeln. Auch in meinem Leben wackelten Sicherheiten und ich habe plötzlich gemerkt, mein Herz hat sich an diese Sicherheiten, die da wackeln, gehängt. Und das, was mir Furcht gemacht hat, das waren diese Sicherheiten, die gewackelt haben. Und letzten Endes musste ich bekennen, ja, was ist das, Götzendienst, oder? Wenn mein Herz sich an etwas hängt, was nicht Jesus Christus heißt, dann ist das Götzendienst. Und wenn diese Sicherheiten wackeln und ich kriege Angst, dann hängt doch mein Herz nicht an Christus allein, oder? Seht ihr, und das ist Heiligung. Wenn also wir hier in dieser Welt sind und Dinge erschüttert werden um uns herum, dann sehen wir, Gott heiligt sein Volk. Bestimmte Dinge, an die sich unser Herz gehängt hat, die wackeln. Und er hilft uns auf diese Art und Weise, uns neu zu ordnen, zu sortieren, dass unser Herz völlig bei ihm ist. Keine Angst. Amen.